Guten Tag. Ich begrüße Sie zur 17. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, die im November 2020 erscheint. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Die zwei Studien, die ich heute bespreche, stehen inhaltlich jeweils für sich alleine. In der ersten geht es wieder einmal um offene Bücherschränke. Diesmal um solche in Seattle und konkret darum, welche Bücher in ihnen eingestellt werden. Mir scheint langsam, dass dies ein eigenes Thema in der Forschung inklusive eigener Methoden wird. So ein wenig erwarte ich in den nächsten 3 bis 4 Jahren auch erste konkrete Forschung dazu aus dem Dachraum. In der zweiten Studie geht es dann darum, wie MigrantInnen in Großbritannien öffentliche Bibliotheken wahrnehmen. Das wieder ist dann schon ein etabliertes Forschungsthema in der Bibliothekswissenschaft. Mir scheint aber, dass die Studie noch einiges an neuem Wissen ergänzt. Im Interlude dann auch noch einmal kurz etwas dazu, wie Personen die Arbeit von Bibliotheken wahrnehmen. Und zwar geht es konkret darum, wie eine Forschende die Katalogisierungsarbeit von Bibliotheken offenbar als so gut einschätzt, dass sie diese sogar als Argument für einen Aufsatz heranzieht. Sektion 1. In der ersten Sektion gehen wir mit einer Studie zu offenen Bücherschränken nach Seattle. Offene Bücherschränke, das sind nicht wirklich Bibliotheken im Sinne der Institution Bibliothek, aber sie gehören doch auch in das Interessengebiet der Bibliothekswissenschaft. Im Podcast habe ich schon einmal eine Studie dazu vorgestellt und das dort auch mehr begründet. Warum ich die Studie vorstellen möchte, hat 2 Gründe. Zum einen enthält sie tatsächlich neue Ergebnisse. Zum anderen führt sie noch mehr Methoden in die Forschung zu offenen Bücherschränken ein. Ich bin ein wenig überrascht. Als ich vor Jahren die erste Studie zu offenen Bücherschränken in Toronto las, wo die dortigen auf einer Karte abgetragen und dann geschaut wurde, ob sich auf dieser Karte noch andere Zusammenhänge zeigen, dachte ich schon, das ist methodisch zumindest mal anders als so viele Bibliotheksstudien. Damals, Nebenbemerkung, zeigte sich, dass offene Bücherschränke vor allem dort stehen, wo auch eher Wohlhabende leben. Aber in den letzten Jahren gibt es immer wieder einmal Studien zu offenen Bücherschränken und auch immer wieder einmal mit anderen Methoden. Es scheint ein wenig, als würden sie mehr methodische Kreativität hervorbringen als das Bibliothekswesen selber. Okay, ich spreche über folgenden Text. What's in the Book Exchange? Examining Contents in Relation to Steward Intentions, Geography and Public Library Collections von Henry McKenna Foster und Hannah Racine, erschienen im Journal of Librarianship and Information Science, und zwar als Latest Article, also noch ohne Heft und Seitennummer. Fokus in dieser Studie war die Frage, was für Bücher eigentlich in offenen Bücherschränken stehen und warum. Die offenen Bücherschränke, um die es hier geht, werden alle von Einzelpersonen betrieben, praktisch als Hobby. Das ist im Dachraum nicht unbedingt der Normalfall, wo auch viele Bibliotheken oder Vereine solche Bücherschränke betreiben. Aber in den USA scheint es der Normalfall zu sein. Gleichzeitig greifen diese Personen auf eine Firma namens Free Little Libraries zurück, bei denen sie die Boxen kaufen und sich gleichzeitig in einem Netzwerk registrieren. Auch das scheint in den englischsprachigen Ländern des globalen Nordens nicht unüblich zu sein. Solche Firmen existieren in verschiedenen dieser Länder. Dies gibt Forschenden dort immer die Möglichkeit, auf die Daten dieser Firmen zurückzugreifen, um beispielsweise zu klären, wo die Bücherschränke überhaupt stehen. Das war auch in dieser Studie der Fall. Weil die Bücherboxen privat betrieben werden, sind die Entscheidungen darüber, was in den Boxen steht und was zum Beispiel entfernt wird, auch immer die privaten Entscheidungen dieser Person. Subjektiv und ohne feste Regeln. Aber wenn man sie bzw. die Ergebnisse dieser Entscheidung zusammennimmt, ergeben sich wieder Tendenzen. Würden die sich auch im Dachraum zeigen? Da bin ich mir nicht so sicher. Aber mir scheint, dass es langsam Zeit wäre, auch hierzulande mit solchen Studien anzufangen. Okay, ein bisschen Kontext und Methodik. Die Autorinnen führten ihre Studie in Seattle durch, einer Großstadt mit Stadtteilen, die unterschiedliche sozioökonomische Daten aufweisen. Es gibt Stadtteile, wo eher Menschen mit überdurchschnittlich viel Einkommen leben und solche, wo Menschen mit unterdurchschnittlich wenig Einkommen leben. Zudem hat Seattle ein recht gut ausgebautes System von öffentlichen Bibliotheken mit insgesamt 27 Filialen. Das wird später noch relevant werden. Was die Autorinnen jetzt machten, war, in 8 Stadtteilen auf einer Seite zu schauen, welche Bücher in den offenen Bücherschränken standen und auf der anderen Seite mit den jeweiligen BetreiberInnen Interviews zu führen. Dabei wählten sie explizit Stadtteile, mit denen sie eine möglichst große sozioökonomische Diversität innerhalb von Seattle fassen konnten. Und selbstverständlich konnten sie nur die BetreiberInnen interviewen, die es auch wollten und irgendwie erreicht werden konnten. Bei den Büchern wurden die ISBN-Nummern eingescannt und dann mittels LibraryThing die zugehörigen Metadaten gesammelt. Wenn sie keine ISBN-Nummer hatten, wurden sie fotografiert und danach wurde versucht, mehr Daten über diese zu sammeln. Das ergab dann einen Datensatz, der ausgewertet werden konnte. Die Interviews wurden freigeführt, wobei eine Person immer das Gespräch führte und die andere Notizen machte. Diese Notizen bildeten dann den zweiten Datensatz. Es gab diesmal also keine Codierung und Inhaltsanalyse von Interviews mit allen Vor- und Nachteilen. Wichtig noch, all diese Daten ließen sich jeweils einem Stadtteil mit seinen sozioökonomischen Besonderheiten zuordnen. Zahlenmäßig geht es um 1013 Bücher aus 42 offenen Bücherschränken sowie 39 Interviews. Also schon eine Anzahl von Daten, aus denen man was machen konnte. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Zuerst zeigte sich, dass der Stadtteil und damit wohl auch der sozioökonomische Hintergrund einen Unterschied macht. Selbstverständlich muss man ein wenig aufpassen. Beispielsweise könnte ein Genre in einem Stadtteil auch mehr vertreten sein, weil es dort mehr Krimi-Lesekreise gibt oder so. Wichtig ist erstmal, je höher der sozioökonomische Hintergrund, umso mehr offene Bücherschränke fanden sich. Das ist konsistent mit anderen Studien zu offenen Bücherschränken in englischsprachigen Ländern. Es gab aber auch ein paar Ergebnisse, die zwar Unterschiede zwischen den einzelnen Stadtteilen zeigten, aber ohne dass diese mit den sozioökonomischen Daten zusammenhingen. Beispielsweise fanden sich in allen Bücherboxen weit mehr Belletristik als Sachliteratur, aber unterschiedlich viel. Zwischen 60% Belletristik bis hin zu 81%. Hier gab es aber keinen erkennbaren Zusammenhang mit der sozioökonomischen Verteilung. Das gleiche gilt für Jugendbücher. Auch von diesen fanden sich unterschiedlich viele in den Bücherboxen, in den unterschiedlichen Stadtteilen, aber ohne Zusammenhang mit den sozioökonomischen Daten. Das galt aber interessanterweise nicht für Kinderbücher. Diese stellten konstant ungefähr 20% in allen Bücherschränken. Auch die Verteilung der Genres ist, so die Interpretation der AutorInnen, ungefähr ähnlich gewesen. Es gab 5 wichtige Genres, die sich überall fanden. Kinderbücher, Horror, Krimis und Science-Fiction/Fantasy. Die Verteilung sei über die Stadt einigermaßen gleich gewesen, alle anderen Genres seien immer nur wenig vertreten gewesen. Ich muss sagen, so lese ich die Grafik, welche die Autorinnen mitliefern, nicht. Mir scheinen die Unterschiede bei der Verteilung der Genres eher groß, aber well, wer sich da selber eine Meinung zu bilden möchte, kann ja im Text auf Seite 8 selber nachschauen. Unstrittiger ist die Sprache. Fast alle Bücher waren in Englisch, nur 10 der 1013 überhaupt in einer anderen Sprache. 52% der AutorInnen der Bücher wurden von den AutorInnen der Studie als männlich identifiziert, 46% als weiblich. 57% der BuchautorInnen waren vor 1972 geboren. Allerdings war es bei rund 20% nicht möglich, ein Geburtsjahr zu erfahren. Es wurde auch versucht, Angaben zur Diversität der AutorInnenschaft der Bücher in den Bücherboxen zu machen. 8% konnten als BIPOC bestimmt werden. Aber all diese Angaben sind mit Vorsicht zu genießen. Sie basieren auf Einschätzungen der AutorInnen der Studie und den verfügbaren Metadaten, nicht auf den Selbstidentifikationen der BuchautorInnen selber. Interessant sind diese Daten aber trotzdem, weil sie mit den ebenso vorsichtig zu genießenden Daten der Bücher, die in den öffentlichen Bibliotheken in Seattle angeboten werden, verglichen werden können. Und das auch Stadtbezirk für Stadtbezirk. Was sich hierbei zeigt, ist zuerst, dass die Bücher in den offenen Bücherschränken und die in den Public Libraries fast keine Übereinstimmung haben. Gerade einmal 12% standen in beiden, wenn man es auf die gesamten ausgewerteten Daten bezieht. Aber unter 0,9%, wenn man schaut, ob die Bücher aus einer offenen Bücherbox jeweils in der nächstgelegenen Filiale der Stadtbibliothek standen. Ansonsten waren die Bücher in Bücherschränken durchschnittlich weit älter als in den Bibliotheken. Sie waren weit eher Belletristik als in den Bibliotheken und weit weniger Kinder- und Jugendliteratur. Oder anders gesagt, öffentliche Bibliotheken und offene Bücherschränke in Seattle bieten sehr unterschiedliche Bestände an. In den Interviews mit den Betreibenden zeigte sich dann auch Unterschiede zu öffentlichen Bibliotheken. Die meisten übernehmen die Pflege der Bücherschränke selber. Sie haben dabei vor allem Ausschlusskriterien, also Kriterien, warum sie Bücher aus diesen entfernen, beispielsweise oft religiöse Werke oder das, was sie als Pornografie verstehen. Grundsätzlich schließen die AutorInnen der Studie, dass die öffentlichen Bibliotheken, zumindest in Seattle, einen aktiveren Bestandsaufbau betreiben, der auch zu einem aktuelleren und diverseren Bestand führt, als er in den offenen Bücherschränken zu finden ist. Was ist daraus jetzt für die Bibliothekspraxis zu meinem Dachraum zu lernen? Ich hatte das schon mal einmal gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, als ich eine andere Studie zu öffentlichen Bücherschränken in Australien vorstellte. Die Situation ist tatsächlich anders. Mir scheint es zumindest so, aber ich kenne keine Daten dazu. Ich nehme aber eher wahr, dass die existierenden offenen Bücherschränke im Dachraum nicht von Privatpersonen, sondern von Vereinen, Einrichtungen oder selber Bibliotheken betrieben werden. Deswegen ist es immer schwer, Ergebnisse aus diesen Studien zu übertragen. Mir scheint, was man eher aus diesen Studien lernen kann, ist, dass es sich wirklich lohnen würde, sich systematischer mit offenen Bücherschränken zu befassen. Welche gibt es tatsächlich? Wie sehen sie aus? Wo sind sie aufgestellt? Wer betreibt sie? Welche Bücher stehen in ihnen? Zu all dem wissen wir jetzt aus den USA, Kanada, Australien einiges, aber im Dachraum praktisch nichts. Dabei zeigen die Daten aus dem Ausland, dass sich offene Bücherschränke und Bibliotheken grundsätzlich nicht konkurrenzieren oder so. Wenn, dann ergänzen sie sich eher. Das kann man schon aus den Daten lernen. Und, das habe ich angedeutet, diese Studien haben eine ganze Anzahl von Methodiken schon ausprobiert, die man jetzt im Dachraum einfach reproduzieren könnte. Die muss man nicht mehr neu erfinden, einfach nur noch adaptieren. Interlude. Im Interlude möchte ich gerne eine Geschichte davon erzählen, wie bestimmte Forschende die Arbeit von Bibliotheken wahrnehmen. Hier die Katalogisierung. Ich habe das in einem Aufsatz entdeckt, den ich eigentlich gelesen habe, um mal etwas zu lesen, was nicht mit Bibliotheken zu tun hat, aber am Ende kommt es dann doch immer wieder darauf zurück. Vielleicht ist das mein Schicksal. Die bibliografischen Angaben sind etwas lang, aber okay. Nora Ramtke, Miscellen zur Geschichte der Zeit, zu Format, Materialität und Temporalität historisch-politischer Journale 1813 bis 1815, erschienen in dem Band Miscellanes Lesen, Interferenzen zwischen medialen Formaten, Romanstrukturen und Lektürepraktiken im 19. Jahrhundert, herausgegeben von Daniela Kretz, Markus Klause und Niklaus Pittes, erschienen 2022 als Band 5 der Serie Journalliteratur, Seiten 97 bis 120. Was die Autorin, also Nora Ramtke, in diesem Text beschreibt, ist ein etwas besonderes Genre von Zeitschrift. Also weil, so richtig auch nicht Zeitschrift, aber genau das ist der Punkt. Historisch-politische Journale, die zwischen 1813 und 1815 erschienen, waren ein Zwischenprodukt. 1813 bis 1815, das ist die Zeit der napoleonischen Befreiungskriege. Also als erst Preußen und dann andere Länder gemeinsam Napoleon zurückdrängten, verbannten, der dann wieder zurückkehrte und dann wieder besiegt und verbannt wurde. Aufregende Zeiten, wenn wir das mal so sagen wollen. Und gleichzeitig eine Zeit, in der der sogenannte Nationalgedanke entwickelt wurde. Also die Nationen als Nationen in Anführungszeichen erfunden wurden. Und auch, als die moderne Presse sich langsam entwickelte. Das war eine Zeit, in der viel ausprobiert wurde. Gerade während des Krieges war zum Beispiel auf einmal nicht mehr klar, wie es mit der Pressezensur weitergehen würde. Wir heute wissen, dass sie dann danach wieder nach dem Wiener Kongress wieder eingeführt und verstärkt wurde. Aber das wusste 1813 oder 1814 noch niemand. Damals war noch viel im Fluss. Die historisch-politischen Journale entstanden in den deutschen Ländern in relativ großer Zahl ab 1813, verschwanden nach 1815 aber auch größtenteils wieder. Einige wurden später zu regelmäßig erscheinenden Zeitschriften, aber das waren Ausnahmen. Die Journale wollten die Zeit dokumentieren. Auf der einen Seite wollten sie vieles nicht sein. Sie wollten keine Zeitung sein. Diese wären zu parteiisch, zu sehr an die Neuigkeiten orientiert, zu schnelllebig. Sie wollten aber auch keine Zeitschriften sein. Diese wären zu sehr darauf festgelegt, schon Fertiges zu publizieren. Also fertig gedachte Essays und so. Und die Journale wollten auch keine Geschichtsschreibung sein. Geschichte könne man erst schreiben, wenn sie fertig wäre. Aber solange die Befreiungskriege, die auch als Auseinandersetzung um die Form der Gesellschaft verstanden wurde, noch nicht vorbei wären, sei das nicht möglich. Vielmehr wollten die Journale alles sammeln, was irgendwie für die Zeit relevant wäre. Aufsätze, Flugblätter, Berichte, Gedichte, alles. Es sollte die stürmische Zeit abgebildet werden. Später dann, so die Herausgeber dieser Journale, sollten diese Sammlung verwendet werden, um Geschichte zu schreiben. Aber erstmal sollten sie dokumentieren, was passiert, damit es nicht vergessen ginge. Deshalb waren die meisten der Beiträge in ihnen auch, wenn man es nett formuliert, Zweitveröffentlichungen. Sie wurden aus anderen Quellen übernommen und dann gesammelt publiziert. Und die Journale verweigerten sich auch der regelmäßigen Erscheinungsweise. Vielmehr sagten sie oft, dass sie in Anführungsstrichen in zwangloser Folge erscheinen würden. Was hieß, immer wenn sich genug Material angesammelt hätte. In dem Beitrag geht die Autorin auf die Eigenheiten dieser sonderbaren Publikationen ein. Was ich aber hier erwähnen möchte, ist, dass sie gleichzeitig offenbar eine hohe Meinung von den Katalogisierungsfähigkeiten von Bibliotheken hat. Als Evidenz dafür, wie schwer das Genre der historisch-politischen Journale zu fassen sei, führt sie selber an, dass sogar Bibliotheken nicht so richtig zu wissen scheinen, wie sie richtig und systematisch katalogisiert werden können. Sie zeigt für eine dieser Publikationen mit dem Namen Germanien oder Miscellen und Denkwürdigkeiten für das wiederbefreite Deutschland, dass diese in der Zeitschriftendatenbank als Zeitschrift erfasst ist, aber in anderen Bibliotheken auch als selbstständig erscheinende Reihe. und in wieder anderen Bibliotheken stehen gebundene Bände dieser Publikationen, nachdem sie nicht mehr erschienen, die dann als eigenständige Monographie katalogisiert sind. Oder anders, für die Autorin zeigt sich die eigentümliche Zwischenstellung dieser Journale auch darin, dass noch nicht einmal Bibliotheken in der Lage sind, genau zu sagen, was für eine Form von Publikation sie eigentlich wären. BibliothekarInnen gelten hier also anders gesehen als die eigentlichen SpezialistInnen für die Systematisierung von Publikationen. Und das ist doch mal eine positive, indirekte Rückmeldung zur Katalogisierungsarbeit. Sektion 2. So, in der zweiten Sektion stelle ich eine Studie vor, wie MigrantInnen öffentliche Bibliotheken wahrnehmen. Es geht um MigrantInnen, die gezwungen waren zu fliehen. Nicht um solche, die aus anderen Gründen ihr Wohnland gewechselt haben. Und konkret befinden wir uns mit dieser Studie in Großbritannien, genauer in Schottland und England. Die Studie wurde erarbeitet von Rachel Salzano, David Brazier, Hassel Hall und Gemma Webster. Titel ist What are public libraries for? Culture as a determinant of conceptualizations of public library services for forced migrants. Erschienen ist sie in den Proceedings of the Association for Information Science and Technology, Jahrgang 59, 2022, Ausgabe 1, Seiten 276 bis 286. Methodisch ist sie nicht innovativ. Es wurden wieder einmal semi-strukturierte Interviews geführt, die danach transkribiert, kodiert und dann inhaltlich ausgewertet wurden. Interessant ist eher die Fragestellung und die Ergebnisse. Grundsätzlich wurde die Frage, wie MigrantInnen öffentliche Bibliotheken nutzen, schon mehrfach gestellt. Das interessiert zum Beispiel Bibliotheken selber auch immer wieder. Was die Studie unterscheidet, ist, dass es nicht um die Menschen geht, welche die Bibliothek tatsächlich nutzen und wofür, sondern es geht grundsätzlich darum, wie MigrantInnen Public Libraries sehen. Was denken sie, wofür die da sind? Was meinen sie, wofür die benutzt werden? Insgesamt führten die AutorInnen dazu 30 Interviews, wobei nicht explizit MigrantInnen selber befragt wurden, sondern Personen, die Erfahrung bei der Arbeit mit diesen haben. Warum das so gemacht wurde, wird aus dem Text ehrlich gesagt nicht klar. Es gab unter diesen Personen tatsächlich auch Menschen mit eigenen Migrationserfahrungen, aber befragt wurden sie zuerst, weil sie zum Beispiel in staatlichen Einrichtungen arbeiten oder in Vereinen, die mit MigrantInnen zusammenarbeiten. Immerhin, darauf weisen die Autorinnen explizit hin, waren es zum großen Teil nicht BibliothekarInnen. BibliothekarInnen wurden in der Vergangenheit auch schon mehrfach zu diesem Thema befragt. Und selbstverständlich muss man den lokalen Kontext, also Großbritannien als Einwanderungsland, im Hinterkopf behalten. Nicht alles, was in diesen Interviews gesagt wurde, wird so zu 100% im Dachraum auch so sein. Aber ich denke, so groß würden die Unterschiede auch nicht sein, wenn man die Studie in der Schweiz, Deutschland, Österreich oder Liechtenstein wiederholen würde. Was sind also die Ergebnisse? Die AutorInnen haben die Aussagen aus den Interviews zu drei Hauptthemen verdichtet. Ich gehe die nacheinander durch. Erstens, öffentliche Bibliotheken werden von den Forced Migrants als Freizeiteinrichtung wahrgenommen. Aber sie selber haben gar keine Freizeit. Das ist jetzt meine Übersetzung, die AutorInnen sprechen von Leisure Time, vielleicht wäre es also besser, es als Erholungszeit zu übersetzen. Aber grundsätzlich, der Wahrnehmung der Interviewten nach, werden öffentliche Bibliotheken von MigrantInnen vor allem als Orte wahrgenommen, in denen Medien für die Freizeitnutzung stehen. Aber das Leben von Forced Migrants selber gibt eigentlich keinen Raum für Erholungszeiten oder Freizeit. Eventuell später, falls die MigrantInnen zum Beispiel einen festen Aufenthaltsstatus erwerben können, kann sich dies ändern. Aber das ist nicht Thema der Studie. Vielmehr ist das Leben von MigrantInnen, zumindest in Großbritannien, davon geprägt, das eigene Überleben zu sichern. Deshalb sehen sie die Bibliothek nicht als eine Einrichtung an, die sie selber nutzen würden. Hinzu kommen, das betonen die AutorInnen auch mehrfach, kulturelle Prägung. Wenn Menschen in Gesellschaften aufwachsen, in denen es nicht normal ist, dass sie selber Zugang zu öffentlichen Einrichtungen haben, beispielsweise weil Bibliotheken oder Museen in diesen Gesellschaften praktisch nur für die Elite da sind, werden sie auch nicht in Großbritannien sofort Bibliotheken nutzen. Okay, das war der erste Punkt. Der zweite lautet, dass Bibliotheken als ein Ort angesehen werden, an denen Informationen verfügbar sind. Aber sie sind nicht die Orte, an denen MigrantInnen sich selber Informationen besorgen. Vielmehr tun sie dies vor allem in lokalen Netzwerken unter MigrantInnen. Das stimmt auch mit Erfahrung aus der Migrationsforschung überein. Gerade Menschen, die gezwungen sind zu fliehen, bauen zumeist zuerst Kontakte mit Menschen auf, die einen ähnlichen Hintergrund haben. Das ist in der Realität alles kompliziert, weil manchmal heißt ähnlicher Hintergrund das gleiche Land, manchmal die gleiche Region. Es gibt auch immer Ausnahmen. Und selbstverständlich ist es bei Menschen, die aus anderen Gründen ihren Lebensmittelpunkt in ein anderes Land verlagern, noch einmal ganz anders. Aber zumindest in dieser Studie hier zeigt sich, dass die meisten Interviewten der Meinung sind, dass MigrantInnen in Großbritannien selber die Funktion von öffentlichen Bibliotheken, Informationen zur Verfügung zu stellen, wahrnehmen, aber diese nicht nutzen. Zum Teil hat es mit Vertrauen zu tun, zum Teil wohl auch mit Erfahrung aus den Gesellschaften, aus denen sie geflohen sind. Beispielsweise werden von manchen grundsätzlich offizielle Informationen verdächtigt, Propaganda zu sein. Auch das ändert sich nicht einfach nur so, weil jemand nach Großbritannien flieht. Das hängt dann eng mit dem dritten Punkt zusammen. MigrantInnen nehmen die Public Libraries als Teil des, in Anführungsstrichen, Systems wahr. Und sie vertrauen dem System als Gesamten nicht. Das System ist dabei ein schnell hingeschmissenes Wort, aber in diesem Zusammenhang ist es erstmal ein Begriff für all die Ämter, mit denen MigrantInnen in Kontakt kommen. Vor allem in der Anfangszeit sind das die Behörden, die sich direkt mit der Migration befassen. Und die werden dahingehend wahrgenommen, dass sie eher versuchen würden, Menschen wieder abzuschieben und nicht dahingehend, dass sie Menschen helfen wollen. MigrantInnen, so die Studie weiter, summieren schnell aus der eigenen Erfahrung heraus alle mehr oder minder offiziellen Einrichtungen und Personen als Teil dieses Systems, darunter dann auch die Public Libraries. Das ist selbstverständlich gar nicht die Schuld der Bibliotheken, aber es hat Auswirkungen auf die mögliche Nutzung. MigrantInnen halten sich möglichst weit vom System fern, so dann auch den Bibliotheken. Dabei, das muss noch erwähnt werden, sprachen die Interviewten selber auch immer wieder an, welche möglichen Angebote für MigrantInnen durch Public Libraries schon geboten werden. Aber immer als Möglichkeiten und immer nur am Rande. Was folgt aus diesen eher negativen, aber meiner Meinung nach auch realistischen Ergebnissen für die Bibliothekspraxis? Diesmal kann ich das direkt aus der Studie übernehmen, weil die Autorinnen dazu selber einen Absatz geschrieben haben. Sie weisen darauf hin, dass die Ergebnisse zeigen, dass eine Herausforderung für Bibliotheken ist, überhaupt Vertrauen bei MigrantInnen aufzubauen. Das kann in Zusammenarbeit mit MultiplikatorInnen geschehen, die Zugang zu Netzwerken von MigrantInnen haben. Aber es muss vor allem auch ehrlich sein. Man muss als Migrantin, vielleicht auch noch mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus, Bibliotheken vertrauen können. Wenn das nicht der Fall ist, wird auch alle Arbeit in Bibliotheken für MigrantInnen keinen Effekt haben. Damit sind wir am Ende der 17. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, es hat Sie interessiert und interessiert Sie dann auch in den folgenden Ausgaben. Bis dahin, stay bei Ihnen.